Liebe Brüder und Schwestern, bevor ich mit ein Gebet anfange, ich will was ansprechen, die für mich zentral geworden ist, vor allem hier bei einer Israel-Konferenz. Die endzeitliche Lage hat sich ungeheuerlich zugespitzt im Einbeziehungen, und das ist zentral. Durch den Zusammenbruch der Sowjetunion haben wir eine ganze Menge von Atomwaffen, von angereicherter Uran und Plutonium und von Naturwissenschaftlern, die diese Bomben gebaut haben, die zum Teil arbeitslos sind. Dazu haben wir in die islamische Welt Führer wie Saddam Hussein, Gaddafi und ihresgleichen, die direkt in Kontakt mit solchen Leuten gekommen sind. Ich nehme es an, dass innerhalb 5 Jahre Islam eine Atombombe hat. Spätestens innerhalb 5 Jahre. Sie haben dazu auch die Raketen dieser Atombombe nach Israel zu liefern. Wir sehen in was früher relativ gemäßige islamische Gegend, Algerien, dass die Fundamentalisten ein Haushoch-Sieg gemacht haben. Wir sehen, wie Iran, die kein arabisch, aber ein islamischer Staat ist, mit Libyen und andere weigern sich überhaupt Gespräche mit Israel zu machen. Es braucht nur 3 Atombomben Israel zu zerstören. Lassen wir klar und deutlich sprechen. 1 auf Jerusalem, 1 auf Tel Aviv, 1 auf Haifa. Ich habe nicht die geringste Zweifel, dass wenn die muslimische fanatische Welt diese Atombombe hat, dass sie gegen Israel einsetzen wird. Praktisch gesehen, ich bin auch promovierter Historiker, praktisch gesehen, und ich kenne die Lage in Israel, gibt es 2 praktische Möglichkeiten. Ich glaube, beide werden fehlschlagen. Eine ist eine Verteidigung zu machen gegen Atombomben, dass sie vernichtet werden in so einer Art und Weise, dass kein Fallout auf Israel geben wird. Das ist die sogenannte Arrow-System. Bis jetzt ist die Arrow-System total inkompetent. Das ist sehr bekannt geworden. Die haben, ich glaube, 3 Versuche, alle sind fehlgeschlagen. Die andere Möglichkeit ist zu tun, was Israel getan hat gegen Iran und welche die Welt natürlich verurteilt, was sie immer verurteilen, was Israel tut. Und das war voraus, was zu tun gegen Atomreaktor, wie man gegen Irak das gemacht hat. Wir waren von der ganzen Welt verurteilt. Ich glaube, das war 81. Wenn wir das nicht getan hätten, würde Saddam Hussein längst Atomwaffen gehabt haben. Wir sind in die zweite Sache nicht in die Lage, das zu tun, denn ich nehme sehr stark an, dass die Atombomben nicht an ein arabisches Land, sondern an viele. Und ich nehme es auch an, dass unsere Intelligenz nicht in die Lage ist, das alles zu übersehen. Die Sache ist viel zu kompliziert und unser Mossad, so gut wie sie ist, ist nicht allwissend. Deswegen sehe ich eine ungeheuer endzeitliche Zuspitzung. Die ganze andere Entwicklung sind mir total Nebensache geworden. Alles spitzt sich um die Frage, die Vernichtung Israel wird versucht von Israels endzeitlicher Feind. Ob der Antichrist aus den arabischen Ländern, ob der woanders kommt, wie ich vermute, das ist sehr unwichtig geworden. Was sehr wichtig geworden ist, oder was mit der EG und so weiter, der EG wird nicht zu Israel heißen. Was passiert? Was passiert in so einer Lage, wenn die Welt weiß, dass die fanatischen Araber Atomwaffen haben? Werden sie zu Israel halten? Und die Antwort ist sicherlich nein. Hat die Welt zu Israel gehalten, als 1942 Flugzeugaufnahme von Auschwitz genommen, von englischen Flugzeugen und unser Präsident Roosevelt wie Churchill genau gewusst haben darüber. Die haben nichts getan. Die Welt wird so argumentieren, die arabische Welt und die islamische Welt ist stark und groß, sehr wichtig für unsere Wirtschaft und so weiter. Israel ist sehr klein. Wenn es hart um hart geht, wir wollen keine Atomkriege. Wenn es eine Atomkriege gibt, wird die Welt vernichtet. Lassen wir dann das normale Opfer und das sind die Juden, nicht wahr? Wir sind immer das Sündenbock. Das ist, was meine Abend sehr unruhig macht, diese Tatsachen. Wir haben heute mit dem Richten zu tun. Ich werde Sie eine kleine Einführung, mein Buch über die Richter ist ein bisschen versorgt, die kommt nächsten Monat raus. Wir werden eine kleine Einführung haben jetzt über die große Richter. Wir haben 3 Vorträge, das wird über Gideon, über Jephthe, über Simpson. Denn über dieses Thema ist sehr aktuell. Denn die Richter sind starke Kriegsführer. Und sie sind zugleich denen, die Gerechtigkeit sprechen. Und wir wissen, dass es immer ein Gegenüber mit Krieg, Führung und Gerechtigkeit. Caesar Augustus, Rom, große kriegsführende Stadt, auch wenn Caesar Augustus dann der Friedenskönig wäre, Krisenkaiser, mit römischer Gerechtigkeit, der Richter über Israel, nicht wahr? So werden wir erleben, jetzt endzeitlich auch mit das arabische, mit das islamische Gesetz und die Kriegsfanatismus, die in diese Länder geschürt wird. Lassen wir aber niemals vergessen, wer der wahre und endgültige Richter ist in Israel. Der heißt Jesus Christus. Und wenn er wiederkommt, kommt er nicht als der geschlachtete Lamm, sondern als der kriegführende Retter Israel, um seine endgültige Gerechtigkeit Israel und die Welt zu bringen in sein tausendjähriges Friedensreich. Wir beten. Wie David auf seiner Harfe spielte, jeden Ton wie Perlen für den Fingerpuls, losgelöst wie Blätter in den Wind, so Herr soll dein Wort meine Stimme werden, ja, du befreitst mich von mir selbst. Amen. Ich glaube, das hat sehr viel mit Gideon zu tun. Du befreitst mich von mir selbst. Wir machen Folgendes. Ich werde mit Gideon anfangen, mit Kapitel 6, Gideon zum Richter berufen. Ich lese das durch und wir schauen, wie weit wir dann kommen. Ich lese aus Richter 6, Vers 11. Gideon zum Richter berufen. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die gehörte Joasch, den Abisriter, und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelle, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihn der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held! Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns denn das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihnen und sprach: Geh hin in diese deine Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihnen: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse. Und ich bin der Jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm: Habe ich Gnade für dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe meine Gabe und lege sie für dir hin. Er sprach: Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenbücklein zu und ungezäuerte Brote von ein Schäffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einem Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und die Brote und leg es hin auf den Fels hier und gieß die Brühe darüber. Und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrt das Fleisch und die Brote, und die Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: Ach Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu sehen? Aber der Herr sprach zu ihm: Shalom, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Der steht noch bis auf den heutigen Tag in Ophra, der Stadt der Abisriter. Liebe Brüder und Schwestern, eine sehr kluge Frage ist mir gestellt, gerade vor diesem Vortrag. Ein Mann kam zu mir und sagt, Bruder Jaffin, ist nicht der Engel des Herrn unser Herrn Jesus? Ich habe gesagt, Sie schießen mein Pulver. Selbstverständlich, das ist so. Denn er wird so angeredet, Vers 14, der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, und noch viel wichtiger sind die Stellen, das werden wir auch bei Simpson sehen, Vers 22, als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn, nicht ein Engel, nicht Gabriel, nicht Raphael, nicht Michael, nicht Uriel oder irgendein anderer Engel, sondern der Engel des Herrn. Als nun Gideon sah, dass es der Engel der Herr war, sprach er, ach Herr, Herr. Ein Engel wird nicht so angeredet. Herr, Herr, die Unterstreichung seiner Göttlichkeit. Habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht? Was passiert, wenn man Gott von Angesicht zu Angesicht sieht? Man muss sterben. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Warum sterben wir, wenn wir dem Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen? Denn der Herr hat Grenzen gesetzt zwischen Gottheit und Menschheit. Und diese Grenze, wie alle zentrale Themen der Bibel, läuft dort die ganze Bibel. Im Paradies, die zwei Bäume. Wir kommen später zu Baum, Eiche. Leben und Erkenntnis, die gehören uns, die trennen uns von Gott. Eine bewusste Abtrennung zwischen Menschsein und Gottsein, zwischen menschlicher Bereich und Gottesbereich. So ist es mit der Wolke in die Wüste. Eine bewusste Trennung. Wir können nicht durchschauen zum Herrn. Denn er führt uns und nicht wir ihn. Tag und Nacht. Er gibt uns seine Gerechtigkeit. Wir verfügen nicht über seinen Geist. Und das ist ein sehr wichtiger Satz für heute. Für unser endzeitliches Christentum. Wir verfügen nicht über Gottes Geist, sondern Gottes Geist verfügt über uns. Er führt uns auf seine Wege. Er geht voran auf seinen Lebensmann. Und wie ist das im Tempel? Da ist auch diese Trennung. Das ist der Vorhang. Der Vorhang trennt das Gottsein von das Menschsein. Nur einmal hat der Mensch Kontakt hinter den Vorhang zum Tag der Versöhnung, Yom Kippur, das ist ein Thema für sich. Als Jesu gekreuzigt war, ist dieser Vorhang zerrissen. Das ist in die Form von einer geistlichen Beschneidung. Das bedeutet, Gottes Potenz geht in die Welt, in die Mission. Aber er geht voran, er führte uns. Wir verfügen nicht über seinen Geist. Und wir sehen dann in Offenbarung die sehr deutliche Abgrenzung zwischen der lebendige Herr und wir schwache Menschen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Der Kenntnis, dass wir nicht wesentlich sind, sondern er ist wesentlich. Die Kenntnis, dass wenn wir uns hochstellen, er wird uns erniedrigen. Aber wenn wir erniedrigt sind, dann wird er uns hochstellen. Das bedeutet, Zentrum unser Verständnis unser Selbst, und das ist sehr wichtig hier mit Gideon und mit aller Richter, ist die Erkenntnis meiner Schwachheit, meiner Ungenügsamkeit in mir selbst, meine Unfähigkeit letzten Endes, meine Ziel zu erreichen. Gideon ist da versteckt in einer Keller. Nicht wahr? Und verlangt alle möglichen Zeichen von Gott. Und immer wieder fragt, weil er glaubt es nicht. Das zeigt nicht nur seine Schwachheit, sondern sein geistliches Versagen. Und so hat der Herr aus solchen Versagen sein großer Helden gemacht in die Bibel. Nicht wahr? Wenn man durch die ganze Bibel schaut, wie der Mose so ein stotternder, versagender Knecht wird. Und Elia sagt, ich bin nicht besser als meine Väter, lieber würde ich sterben, denn er haut ab von einem Weibsbild, nicht wahr? So war das. Ja? Nachdem er durch den Herrn so großartig gehandelt hat. So läuft es durch die ganze Bibel. David am Schluss, nachdem er Ehebruch und Mord gemacht und weiß, ich bin nix. Bin nur der letzte Dreck. Ein lieblingste Wort von Luther. Der letzte Dreck. Und Saulus Paulus, der eifert um Gottes Gerechtigkeit, zu merken, dass er gegen die 10 Gebote selbst verstoßen hat, in ihr Zentrum. So ist es mit uns. Denn der Herr, sein Kraft ist nur in den Schwachen mächtig. Und die Schwachen werden berufen sein, sein Kraft auszuführen. Heute durch sein Wort, aber damals auch durch den Schwert. Und der Engel des Herrn kam, und wir wissen, das ist die Begegnung mit Gott selbst. Der Engel des Herrn kam im Alten Testament und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Bäume sind sehr zentrale Offenbarungsorten im Alten Testament. Bäume, Berge und dann Tempel. Bäume, warum? Wegen Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis. Ich bin der Herr, der lebendige Gott. Ich bin der Herr, der weise Gott. Dieses Baumbild läuft durch das ganze Bibel, aber nur hier ist Anschluss an diesen berühmten Baum bei Josua 24, der Landtag zu sichern, auch unter ein Baum. Das bedeutet unter die Kraft der lebendige Gott, der selbst Weisheit ist und damit der wahre Richter. Ich habe neulich einen Vortrag in Homberg bei Kassel gehalten. Gibt jemand hier von Homberg bei Kassel? Nachdem man weiß, dass ich sehr an Kunst als Verkündigung wegen die Bildsprache, ich habe mehrere solche Bücher dabei, eine kam zu mir und sagt, wir haben hier eine Malerin. Oh, ich habe gedacht, wahrscheinlich wird's Kitsch sein, ja? Da habe ich nicht gesagt, aber ich habe Kunstgeschichte studiert, ich habe immer sehr skeptisch über die menschliche Natur, das wissen Sie. Ich habe gedacht, ja, was soll ich sagen, wenn irgendein Stück Kitsch von einem Christ mir dargestellt, soll ich sagen, was soll ich sagen? Aber das war nicht Kitsch, es war ein großartiges Bild. Und schauen Sie, wie dieses Bild gemalt. Das ist eine Malerin, die beschreibt ihre Bekehrung zu Jesus. Und das hat genau mit diesem Text zu tun. Sie zeigte im alten Form der großen Malerei Gott Vater hier durch Licht bezeichnet, Mondlicht, die strahlt über ein Baum. Ein Baum, Kreuz als lebendiger Baum und die Baum hat zwei Zweige, die so in diese Richtung gehen. Und sie steht zum Knien unter diesem Baum und das Licht geht durch. Von oben, von Vater über der einzige Mittler Jesus zu ihr und bleibt fest ein Bild wie ein Kreuz von diesem Baum in ihr Rücken, in ihr Person dastehen. Das Kreuz hat mich getroffen. Ich bin erniedrigt vor dem Herrn. Das Bild von Baum. Und das passt wunderbar. Schade, dass das Bild nicht hier ist, weil dieses Bild passt wunderbar zu diesem Text. Denn das ist genau, was passiert hier mit Gideon. Er wird zur Schwachheit in seine Versagung gebracht. Hier in Beziehung zu einem Baum, aber natürlich eine, mit dem Engel des Herrn, das ist unser Herr Jesus, das ist Gott selbst, in diese Schwachheit. Denn, warum in Schwachheit? Gott hat sich selbst offenbart zu uns in Totalschwachheit. Nicht Versagen, sondern Totalschwachheit. Geboren in einem Stall. Wer kennt der Stern von Bethlehem? Die Darstellung in die Planetarium in Stuttgart oder das Buch von Professor Ferrari Ochieta, wo er beweist sehr deutlich die Wahrheit der Stern von Bethlehem. Wer kennt das? Oh, ihr habt viel zu lernen noch. Aber viel zu lernen. Gucken Sie nach diesem Buch. Ja, der Stern von Bethlehem in dem Planetarium. Jedes Jahr jetzt zu Weihnachtszeit. Dieser Mann hat sein Leben lang mit diesem Thema beschäftigt. Und sehr deutlicher Beweis gegeben über diese Weisen, wo viele Theologen sagen, das sei Märchen. Was die Theologen für märchenhaft halten, halten wir für Gottes Wort. Jesu ist geboren in total Schwachheit in einen Stall, in eine Krippe. Jesu ist sofort auf den Flucht für Herodes. Jesus hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Die Füchse haben ihr Baute, nicht wahr? Die Vögel ihr Nester. Heute die bequeme, endseitliche Dackel haben 4 Kissen. Und unser Herr Jesus, der hat aber kein Ort. Kein Ort, wo er sein Haupt hinlegen könnte.
ganze Zeit als der endgültige Volk Gottes auf der Wanderschaft in ihn verkörpert. Und dann starb er in absoluter Schwachheit am Kreuz. Gefoltert von den Römern, geistlich im Stich gelassen von seinem eigenen Volk und auch von seinen Jüngern. Schwachheit im Herrn. Hier ist die endgültige Schwachheit offenbart. Und das ist unsere Stärke. Die Kenntnis, wie hilflos wir in uns selbst sind, dass wir total abhängig sind auf dem Herrn. Und das ist die Gideon geschehen. Diese Kenntnis. Und der Herr, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter der Eiche bei Ophra, die gehörte Joasch, dem Abisriter, und sein Sohn Gideon drosch Weizen. Ja, schauen wir die Bibel genauer an. Was tut ein Richter? Eine Trennung. Kraut und Unkraut, Recht von Unrecht. Was bedeutet Weizen droschen? Das Kern von der Schaf zu trennen, nicht wahr? Das ist ein Zeichen in dieses Bild seiner Berufung zu richten. Schauen Sie die Bibel sehr genau an. Das ist kein Zufall. Und schauen Sie, unter welche Umstände der tut. In der Kälte, damit er ihn berge für die Midianiter. Er ist gegen die Midianiter. Er ist gegen ihre Herrschaft. Gleichzeitig verbergt er für die Macht die Midianiter. Er kommt ins Geheim, in was er tut. Gleichzeitig aber weist er über der Allmacht der Gott Israel. An wen denken wir im Neuen Bund? Der kommt in Geheim zu Herr Jesus, weil er Angst für die Mächte. Nikodemus, das ist mein Tauftext. Nicht wahr? Sehr interessanter Bezug hier. Berge für den Midianiter. Er ist im Dunkeln. Er ist versteckt. Gleichzeitig, er ist gegen diese Mächte. Er weiß, dass es eine andere Macht gibt, aber er vertraut nicht ganz und gar dieser Macht jetzt. Und das ist der ganze Kampf, dass Gideon selbst zum Streiter des Herrn sein wird. Er muss selbst überzeugt sein. Kann jemand predigen, das Wort Jesu Christi, ohne selbst überzeugt zu werden? Kann er nicht. Kann man ein Richter sein Gottes, ohne dass man aus der Kraft die streitbare Kraft und die Gerechtigkeit des Herrn lebt. Nein, er muss selbst gewonnen werden. So sagt Luther bei einem Predigt. Es gibt einen berühmten Satz, ich weiß gar nicht auswendig, was sehr schwierig ist bei Konfirmandenunterricht. Aber Luther hat einen Satz, vielleicht kennen Sie das auswendig. Mach mich stille, alle meine Gedanken und meine Wege, dass ich dein Wort unverfälscht predigen kann. Das bedeutet, ich bin ganz in dein Dienst genommen, nicht in meinen Dienst, nicht in meine Auffassung, nicht in Zeitgeist, nicht in Politik, Soziologie, Psychologie, sondern allein durch dein Wort. Er wird selbst hier getrennt, das Schaf von ihm, von die Weizen, der gute Kern. Dieses Bild ist nicht nur der Bild der Richter, der trennt, sondern was jetzt mit Gideon selbst passiert. Die Bibel redet durch Bilder, die heute nicht so bekannt sind. Da erschien ihn der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Ich habe öfters betont, Humor in die Bibel. Na, das ist eine der lustigsten Stelle überhaupt in der Bibel. Da ist jemand, dieser Mann verkriecht sich in ein Kälte, nicht wahr? Beschäftigt die Weizen zu bearbeiten, zu droschen, in Riesenangst für die Midianiter, die gar nicht die schlimmste Feinde Israel in ihrer Geschichte war, aber nicht der Beste, verkriecht sich in Dunkelheit und erscheint Gott zu ihnen und sagt, du streitbarer Held. Ja, das ist manchmal, ja, was für ein Bild von einem Held ist das? Einer, der verkriecht sich da im Keller, im Dunkelheit, der beschäftigt ist, Weizen zu droschen. Das ist kein Bild von einem Held, wie wir die kennen, oder? Man kann nur schmunzeln. Und um das geht es. Aus dieser versagende, verkriechende, verängstigte, wird jetzt ein streitbarer Held. Gott wird auf ihn arbeiten. Und das geht uns an. Ich habe am Anfang gesagt über die endzeitliche Lage. Man kann nach Hause gehen und sagen, Angst, Israel wird zerstört, Gottes Heilsplan wird hinfällig. Nein. Wir sollen wissen, die Feinde haben die Macht in dieser Welt, bis der Herr selbst streitet für sein Volk. So kann er den Antichrist töten. Es kommt nicht darauf an, was wir tun, was wir denken, auch nicht, was die Welt tut und denkt dagegen. Der Herr entscheidet und er hat seinen Heilsplan und das ist alles vorausgesagt. Es geht um unser Vertrauen. Und das ist das Problem bei Gideon. Er muss ringen um Vertrauen. Lassen wir uns im Klaren sein. Wir sind keine Glaubensheld, keine von uns. Wir haben alle manchmal unsere Zweifel. Wir haben manchmal unsere Ängste. Gott definiert Angst als Gottesferne, nicht wahr? Sturmstillung, ihr Kleingläubige. Aber aus solchen wie wir macht er auch seine Jünger, nicht wahr? Es geht um ihn, um seine Kraft. Es geht nicht um uns und unsere besondere Sache. Was wir tun, das Besondere ist, tut er durch uns. Das ist sehr wichtig. Erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbare Held. Ja, I mean, der Gideon muss sehr betroffen. Denken wir sind da in die Keller, versteckt von deinem Feind, wir droschen Weizen, dass niemand uns sieht, und der Herr erscheint und sagt, du streitbare Held. Wir werden nur gucken, was will er mit uns, ja? Gideon aber sprach zu ihm, ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Man sieht das Zwiespalt, ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Wann müssen wir das dann alles wieder fahren? Ich muss hier drei zentrale Themen des Richtergeschehens einflossen. Das zentrale Thema des ganzen Richterbuches ist ein Zyklus. Israel fällt weg von ihrem Herrn. Gott schickt Feinde, Israel zu richten, zu zerknirschen. Dass Israel dann schreien wird in der Not, schick uns einen Retter. Und dann kommt Gott, wenn Israel am Boden ist, und schickt einen neuen Richter. Und das geht durch die ganze Geschehen. Ist das nicht mit uns? Ist das auch nicht mit unserer christlichen Kirchengeschichte der Fall? Wenn es uns hochging, wenn wir die Macht haben, wenn alles so, dann ist der Verfall nah. Aber wenn wir am Boden waren, wenn es scheint hoffnungslos, gerade dann wirkt der Herr sehr deutlich und zentral. Denken Sie in die Sowjetunion, die ehemalige, wie die ältere Generation, wir haben viel hier aus der ältere Generation, die unser Glaube gerettet hat, in wen sie ihr Enkelkinder von Jesus geredet, als die ganze Welt gesagt, das ist altmodisch, wir sind fortschrittliches Denken, wir hören das auch in die Schule von manchen Lehrern und so, Fortschritt, vorwärts, keine Glaube. Der Menschsein ist der Maßstab aller Dinge. Hier Kommunismus. Und in dieser Schwachheit, die alte zitternde Großmamas und Papas erzählten zu ihr Kleinkinder, ist die Kirche, die Gemeinde Jesu in Russland nicht nur errettet, sondern ungeheuerlich verstärkt. Und so geht es in China heute und so geht es in vielen Ländern. Diese Geschichten, der Richterbuch ist unsere Geschichte. Wenn es uns gut geht, Vorsicht! Äußerlich gut geht. Wohlstand und so weiter. Auch wenn die Kirche mit Macht und Pracht regiert. Wir wissen die Zeit Luther. Vorsicht. Und da kommt Wegfall. Glaube an uns selbst. Und das steckt in jeder von uns. Wir brauchen einen Fall im Fleisch. Wenn Paulus das brauchte, brauchen wir alle. Denn wir neigen dann an uns zu glauben. An unser Glücksstern, an unser Wege, an unser Gaben. Diese ganze Betonung auf Geistesgaben, meine Gaben, das ist nicht unser Glaube. Unser Glaube ist gegründet auf Schwachheit in den gekreuzigten Jesu, nicht an meine Gaben. Ich kann meine Gaben nur einsetzen, weil ich schwach bin. Nur weil ich schwach bin. Die zentrale Gabe ist das Wort. Die andere zwei Themen, die mit Richterbuch ist, habe ich eigentlich vorgedeutet. Das erste über die Militär und die Gerechtigkeit. Kraft außen und Kraft innen. Der Richter wird richten gegen die Feinde, retten gegen die Feinde, und er wird richten innen durch die Gerechtigkeit Gottes. Kraft gegen die Feinde, richten gegen die Feinde mit dem Schwert und Gerechtigkeit innen durch das Gesetz und durch Jesu. Und das dritte zentrale Thema der Richterbuch, Vorsicht, kein König, kein König. Kein König. Gott ist der König in Israel. Innere Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Die Juden fängen an, das selbst zu merken. Beim Torah-Überdeckung wird die Zeichen der Königlich im Herrn als der Gerechte. Aber Israel hat das sehr schwer gelernt. Und das läuft durch die ganze Alte Testament. Vorsicht für den König. Denn ich bin euer König. Und das wird die Versuchung von die Richter sein, dass sie selbst als Könige sich einsetzen können. Und einer hat das dann gemacht. Wer?
Gideon.
Die eine böse König. Wer ist wirklich der König? Abimelech. richtiger König. Gideon ist nicht wirklich König, er ist Haupt über seine Leute, aber nicht richtig König. Abimelech, der ein Tyrann sondergleichen war. Die erste Königin Israel. Natürlich, er herrscht nur über einen kleinen Teil von Israel. Und dann Saul, der Israels eigene Schwachheit ungehorsam spiegelt. Schauen wir weiter. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns, warum ist uns dann das alles widerfahren? Wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen? Wir glauben an diese Wunder. Wir halten nicht an die Midianiter. Wir halten an diesen Gott. Das tut ihn. Aber wir haben keinen Beweis. Wir suchen unseren Beweis zu unserer Zeit. Und das ist das Problem. Das Problem auch heute von den Sektierern. Wir wollen unser Wunder heilen. Mein Wille geschehe. Nein. Die zentrale Aussage von Gebet, von unser Glauben ist aber Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Das steht im Garten Gethsemane dreimal und das steht im Vater unser. Glaube ist nicht gegründet auf mein Wille, denn wer weiß, was gut für mich ist, ich oder der Herr? Der Herr. Und wenn ich zwinge Wunder und andere Handlungen auf den Herrn, das ist eine Art zu sagen, ich weiß besser. Und das ist Zeichen der verfallene Mensch. Wahrer Glaube ist gegründet auf Herr, dein Wille geschehe. Zu deiner Zeit, wann und wie du willst. Sicher, wir beten, wenn jemand krank ist, wir können, haben das Recht zu beten, Herr, wenn es dein Wille ist, ich würde gerne gesund sein. Aber vielleicht ist es sehr gut, dass wir krank bleiben. Ich erlebte in meiner ersten Gemeinde jemand, der gestorben war, nach 12 Jahren Krebs. Sein Sohn war ein sehr frommer Mann. Und er sagt, Herr Pfarrer, mein Vater brauchte das. Gesüchtig zu sein. Er hat seinen Vater sehr lieb gehabt. Und was, wenn man geredet für eine Wunderheilung und er doch ein Wunder geheilt, er würde den Weg nicht zu den gekreuzigten Heilern gefunden haben. Um das geht es. Zu seiner Zeit. Und jetzt ist Gottes Zeit. Der Engel ist erschienen. Und so ist es am Ende der Tage. Manche Leute sagen, ach, mit einem total falschen Verständnis des alten Bund, Israel soll alle ihre Waffen niederlegen und dann kommt Jesus wieder. Das ist eine Herausforderung wie Judas Ischariot. Er rette Israel, ich verkaufe dich und du errettest Israel von den Römern. Wir sind nicht da, Gott herauszufordern. Er hat seinen Plan und dieses Wort in der Bibel zu der Zeit ist zentral. Das bedeutet Gottes Zeit, ein Zeit, über wen er verfügt und nicht wir. Und so ist es in unser seelsorgerliches, persönliches Leben. Er ist der Herr der Zeit. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er steht über die Zeit. Anfang ist Zeit. Himmel und Erde ist Raum. Er verfügt über diese Zeit. Und er will, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Zu vertrauen, er wird uns helfen. Aber er wird uns helfen, wie er will und wann er will. Nicht wie wir das haben wollen und wann wir das haben wollen. Denn wenn wir das verlangen, dann setzen wir unser Wille gegen Gott durch. Und das war Judas Ischariot. Der setzte sein Wille. Es ging nicht um Geld. Er hat das weggeschmissen. Billig verkauft. Befreie Israel, du hast die Macht, ich verkaufe dich. Das wird gut sein. Jesus hat ein viel tiefere und andere Befreiung vorgehabt. Lassen wir uns lernen, bescheiden zu sein. In unserer Schwachheit, in unserer Krankheit, in unserer Not zu erkennen, der Herr geht mit uns. Er hat seine Wege, er geht voran, er kräftigt uns durch sein Wort. Und er hat eine Zielsetzung mit uns. Und manchmal brauchen wir Leiden, brauchen wir gedemütigt sein, dass wir recht werden für sein Reich. Gideon ist entblößt durch diese ganze Geschehen. Und diese Entblößung ist der Weg zur Schwachheit im Herrn, dass er ein streitbarer Held sein kann. Wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Große Befreiung, jetzt wollen wir nur eine kleine. Nicht wahr? Aus der großen Macht der Ägypter, jetzt wollen wir nur von den Midianiten einen befreien. Die sind nicht so groß wie die Ägypter. Der Herr hat das getan. Wir glauben das. Wir glauben das, aber das ist Vergangenheit. Eine Wunderglaube taugt gar nichts. Denn was passiert? Gott tut ständig Wunder in die Wüste. Und was passiert mit den Israeliten? Die fallen immer wieder weg. Eine wahre Glaube, die taugt, ist Herr, du bist der Herr. Du bist der gute Hirte. Du gehst voran. Du hast deine Wege. Ich folge das, denn ich weiß, du bist Yahweh, der Seiende, der Wirkende, der Herr der Geschichte. Meine Geschichte auch. Das ist wahre Glaube. Gott tut Wunder. Das zweifle ich nicht. Ich habe selbst mehrere Wunder erlebt, auch in meiner Gemeinde. Aber er tut, wann und wie er will, nicht als Schauprozess. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und die Hände der Midianiter gegeben. Hat recht. Hat ganz und gar recht. Der Herr hat Israel nicht endgültig verstoßen, das hat er nie, sondern zeitweilig verstoßen. Denn Israel ist von ihm weggefallen. Es ist nicht, dass der Herr Israel verstoßen, sondern Israel Gott verstoßen hat. Wie ist es bei der Erbsünde? Wer hat das angefangen? Ja, wir die Menschen, nicht Gott. Und dann, Gott schmeißt uns selbstverständlich aus dem Paradies, weil wir haben ihn nicht gehorcht. Wir haben uns von Leben entfernt und damit bekommen wir den Tod und die Entfernung von Gott. Gottes Verstoßung ist nur, weil wir ihn verstoßen, weil wir an uns selbst glauben, weil wir nicht mehr halten an sein Wort und nicht mehr mit ihm leben. Aber Gideon weiß das. Das ist eine Glaubensaussage auch. Man muss das auch bedenken. Der Herr hat uns verstoßen, das ist richtig. So haben vier Propheten gesagt. Nicht endgültig, aber teilweise. Zum seitlich verstoßen. Der Herr aber wandte sich zu ihnen und sprach, geh hin und diese deine Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Es könnte nicht direkter als das sein. Man wird denken, jetzt ist Gideon total überzeugt. Gideon zeigt die Lage Israel an sich. Israel ist so weit gedemütigt, so ängstlich geworden, dass sie braucht ständig Beweise und ständig Wortzeugnis, bis sie endlich zu sich selbst kommt. Und das ist Gideons Lage. Gideon verkriecht sich da in Dunkelheit. Sicher, er hält nicht an der Gott der Midianiter, an der Gott Israel. Aber er verkörpert die Lage Israel. Ängstlich, weit entfernt von die Glaube, dass Gott jetzt heilen kann, tun kann, im wahrsten Sinn. Und er brauchte immer wieder das Zureden, bis er dann handelt. Brauchen wir nicht Gottes Wort? Leute kommen zu mir manchmal bei Vorträgen und sagen, Herr Pfarrer, ich arbeite in der Kinderkirche hier am Ort, aber der Pfarrer predigt Politik. Soll ich zu Ihnen gehen? Ich habe gesagt, glauben Sie, dass Sie Gottes Wort brauchen oder nicht? Ich brauche die dringend. Und wenn ich die brauche, nehme ich an, Sie brauchen das auch. Wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen ständig wieder Zusage, denn wir sind verloren in uns selbst. Jakob, der Betrüger, der mit Selbstbetrug, der Versager, gerettet durch Christus, unser Herr. Und dieser Zwiespalt bleibt in uns. Und wir brauchen ständig das Wort Gottes, uns neue Kraft zu geben. Soweit bin ich noch nicht. Der Amen kommt später, wir haben noch 10 Minuten. Ja. Er aber sprach zu ihnen, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse, ich bin der jüngste in meines Vaters Haus. Gesamtbiblische Thema. Der Herr gibt Gesetze. Gesetze zum Beispiel, dass die Älteste ist die Haupterbe, er ist die zentrale Gestalt. Aber gucken Sie durch die Bibel. Gucken Sie, wie viel die Jüngere. Schauen Sie mit Josef. Schauen Sie die Geschichte, die Geringste. Wer sagt, ich bin aus die geringste Stamm und aus die geringste Teil dieses Stamms? Saul, nicht wahr? Läuft durch die ganze Bibel. Dass der Herr durch seine Gesetz durchbricht. Das endet nicht an die Gültigkeit seiner Gesetze. Es ist nicht, dass wir über diese Gesetze verfügen, sondern er über die Gesetze verfügt. In Islam, die ein Götze ist. Die Gesetze ist göttlich. Und diese Götze kann nicht gegen sein eigenes Gesetz handeln, denn das Gesetz ist Gott. Es wirkt durch ihn. Der Gott Israel, der wahre Gott, hat uns das Gesetz gegeben. Er verfügt über das Gesetz damit und er kann das Gesetz durchbrechen. Verflucht ist er, der am Holze hing. 5. Mose 21, 23. Das bedeutet verflucht und verdammt. In alle Ewigkeit ist ein Gekreuzigter. Deswegen ging seine Junge total in die Irre. Vor allem deswegen. Sicher, er erfüllt das Gesetz für uns. Er übernimmt das Gericht, das unerfüllbare Gesetz an unserer Stelle. Aber er steht über das Gesetz, nicht das Gesetz über ihn. Und das ist sehr wichtig in die tiefe paulinische Kenntnis über Gesetz und Evangelium. Gesetz hat eine sehr zentrale Rolle in der Bibel. Es gibt um Form, Ordnung und so weiter. Aber wir sollen wissen, Gesetz ist nicht Gott. Evangelium ist Gott, Christus. Der handelt über das Gesetz, aber auch durch das Gesetz. Ich bin gekommen, nicht aufzuheben, sondern zu erfüllen. Und beide sind wahr. Er handelt durch das Gesetz und gleichzeitig handelt er über das Gesetz. Die geringste Demut. Ich bin nicht würdig. Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse. Das bedeutet, ich bin auch gering. Und ich bin der Jüngste in meines Vaters Hauses. Wie das ständig durch die Bibel läuft. Demut, Erkenntnis, die eigene Lage, dass man nicht würdig ist. Allein aus Gnade, sagt Luther, das sind sehr tiefe Sätze. Können wir uns vorbrüsten und sagen, schau, was für ein Glaubensheld ich bin. Ich war alles prädestiniert, sowas zu werden. Durch meine Bildung, durch meine Klugheit, durch meine Einsätze. Schau mal, nein, es geht genau umgekehrt. Herr, ich kann das nicht verstehen und nicht erklären, dass du so eine wie ich gerufen hast zu dir. Und wir können nur staunen, denn wir sollen wissen, wie wir sind. Wir sollen die Balken aus unseren Augen, ich habe einmal sehr laut verkündigt, die Balkone aus unseren Augen, aber so groß ist die. Wir müssen diese Balkone aus unseren Augen und wir sollen sehen, wie wir wirklich sind. Und dann können wir den Herrn noch mehr loben und preisen, dass er solche wie uns annahm. Ich bin als die Geringste. Und ich bin selbst der Jüngste, der Geringste. So läuft es aber doch die ganze Bibel. Solche Beispiel. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein. Was mehr will man haben? Man denkt sofort an wen? Der verneint diese Berufung. Aber ich will mit dir sein. An die Grundprophet. Wer ist das? Mose. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm, habe ich Gnade, allein aus Gnade. Habe ich Gnade für dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen. So schwach ist dieser Gideon. Gesundheit. Der Herr spricht zu ihm. Ja, sicher. Das ist ein Trompete, ja, wenn er niest. Ich niese so laut, dass meine Frau hat Angst, dass wenn ich niesen würde im Gottesdienst in dem Mikrofon, jeder wird denken, das ist die letzte Posaune. Ja, 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 das ist, ja, 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 ja. Vorsicht, Vorsicht, ja, 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 ja. Merkwürdig, dieser Gideon, dieser streitbare Held, wie schwach er entblößt ist. So muss Gottes Wort und Gottes Wesen uns in unserer Schwachheit entblößen. Immer wieder neu. Das ist Buße, nicht wahr? Die erste von den 95 Thesen. Sie merken, dass Luther trotz seiner ungeheuren Schuld Israel gegenüber theologisch ist grundlegend, aber absolut grundlegend. Er verlangt ein Zeichen. Das zeigt, wie Gott redet und sagt, ich bin mit dir. Und das wird geschehen. Trotzdem immer wieder muss der aus dieser Kelle, aus dieser Tiefe zu einer streitbare Held, dass Israel mit ihm streiten könne. Er verlangt ein Zeichen. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe meine Gabe und leg sie vor dir hin. Er sprach, ich will bleiben, bis du wieder kommst. Diese Sache über Zeichen verlangen ist sehr gefährlich. Denn wer verlangt von Jesus ständig ihre Zeichen, nachdem Jesus seine Zeichen gemacht hat? Die Wundersüchtigen, nicht wahr? Das sind die Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht seine Jünger. Sondern die Schriftgelehrten und Pharisäer, die wollen immer Wunder. Jesus tut seine Wunder. Jesus hat Wunder ständig getan. Und die sagen noch mehr Wunder, unser Wunder. Und was sagte Jesus dazu? Ich gebe euch ein Wunder. Das ist gerade der Text, den ich in Bibelstunde behandle. Jona, die 3 Tage im Bauch des Fisches, und das deutet er als Kreuz. Hier hat der Herr bis jetzt kein Wunder getan, kein Zeichen getan. Das ist dann erlaubt, aber es ist auch ein Zeichen Gideons Schwachheit. Er ist noch nicht zu vollem Glauben in die Kraft des Herrn. Aber wenn der Herr Zeichen an uns getan hat, um zum Glaube zu kommen an den Gekreuzigten und Auferstandenen, das ist Zeichen genug. Die Führung, die tägliche Führung, wir sind nicht da, immer wieder neue Zeichen zu führen. Denn dies bedeutet, gib mir, was ich will. Tu, was ich haben will. Das ist so zentral. Aber Herr, nicht was ich will, sondern dein Wille geschehe, denn das bedeutet Schwachheit im Herrn. die Erkenntnis, er ist der Herr und nicht ich. Er verfügt über mich und nicht ich über ihn. Das ist die Kenntnis dieser Trennung zwischen Gottheit und Menschheit, die wir nicht überschreiten dürften. Nur er dürfte das überschreiten, als er Mensch geworden ist. Das ist was ganz anderes. Ein Zeichen. Gut, er hat bis jetzt keine. Das zeigt seine Schwachheit. Und Gideon ging hin und richtet ein Ziegenböcklein zu. Opfer. Ungezäuerte Brot. Wann isst ein Jude ungezäuerte Brot? Passa. Passa ist der Fest der Befreiung. Der Fest der ungezäuerte Brot, der Fest der Befreiung. Rückbezug aus, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Genau ungezäuerte Brot. Denn der Herr ist immer noch der Befreier. Und was ist die endgültige Befreiung des Herrn? Jesu Kreuz. Die Zeichen der Befreiung von uns selbst. Befreie mir von mir selbst, denn die letzte Feind steckt in uns, nicht nur um uns und über uns. Ungezäuerte Brote, Zeichen von Passa, von der Befreiung. Ziegenböcklein. Wo kommt ein Ziegenböcklein als Opfertier vor? Bitte, Ziegenböcklein? Ja, Isaak, Zeichen des Kreuzes. Denn Isaak trug. Sie kennen diese Geschehen bei Isaak. Was trug er auf seinen Rücken? Ja, genau. Und das ist eine Vordeutung Jesu Kreuz. Und diese Böcklein wird anstelle, das ist Vorzeichen der endgültigen Befreiung. Ungezäuerte Brot, Passa, diese Ziegenböcklein, rückwärts und vorwärts in Bezug zu Jesus, die endgültige Befreiung. Gott opfert für uns. Und dann sein einziger Sohn. Von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihnen hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Unter die Eiche, Eiche nochmal, Baum, Leben, Erkenntnis, bis hin zu Kreuzesbaum, auch Römer 11, das ist zentral in die Bibel. Schauen wir weiter. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die Brote und lege es hin auf den Fels her. Fels, an welche Wunde denken wir hier? Mose, Wasser, Leben aus den Toten. Mose starb, denn er ist nicht Christus und er hat Gott nicht die Ehre gegeben. Leben aus den Toten, Wasser aus dem Felsen. Eine Vordeutung von Jesu Weg, wo er der Stein durchbrechen wird, Leben aus den Toten. Aber Mose ist nicht Jesus und er hat Gott nicht die Ehre gegeben. Auf den Fels. Wer ist unser Fels? Jesus. Der Herr Jesus selbst. Eine zentrale Thema nebenan für Caspar David Friedrich. Ich habe ein Buch über ihn hier. Der Fels, immer wieder Zeichen für Gott und seine Stärke. Hier Gott als der Stärke, unser Fels, auch der feste Burg, die Zeichen der Stärke, weil hier geht es um die Stärke Gottes. Da ist Gideon gestärkt. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die Brote und lege es hin auf den Fels hier und gieß die Brühe darüber. Und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus. Wer hat einen Stab? Mose. Stab, Holz. Das geht über Gottes Wegweisung, Gottes Kraft und Führung. Und das ist auch Holz, geht zurück zu einer Kenntnis Gott als Leben und Erkenntnis bis hin zu Jesu Kreuz, der endgültige Befreier in seine endgültige Gerechtigkeit, der endgültige Richter. Vollmacht als Befreiung von die Feind außerhalb und innerhalb uns. Mit Vollmacht. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in die Hand hatte, und berührte mit den Spitze das Fleisch und die Brote. Dafür Feuer aus dem Fels. Feuer aus dem Fels. An welche Wunde kommt, wir blicken vorwärts, wann kommt Feuer und nimmt das ganze Opfer weg? Elia, genau. Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Feuer aus dem Fels, der eifernde Gott, der Gott der Leben, fressende, kämpfendes Leben aus dem Tod bringen kann, wie wasserzeichendes Leben. Hier ist Gott der Feurige, der Eifende, der kämpfende Gott. Hier ist das Bild, ein Teil der Theophanie. Das bedeutet Gottes Erscheinungsform. Feuer. Zu wem erscheint Gott im Feuer? Mose, das brennende, eifende, klärende. Und diese eifende Kraft wird er wen geben, dass er dann ein streitbares Held sein wird für den Herrn. Er wird es jetzt Gideon geben. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, ach Herr, Herr, Unterstreichung, seine Göttlichkeit, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm, Shalom. Ungeheuer interessant. Er wird ein streitbarer Kriegsheld. Und der Herr sagt zu ihm, Friede. Denn es hat nicht mit einem Ende von Krieg, sondern es bedeutet, Gott kommt ans Ziel. Das ist, was Shalom bedeutet. Nicht wie die Friedensbewegung, menschliche Friede. Shalom, Friede mit sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und dann schauen Sie, wie das weiter zuspitzt. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar, Fels, unser Fels, Opfer, der sich selbst dann am Schluss für uns am Stelle aller Tier opfern wird und nennte ihn, der Herr ist Friede. Was für eine interessante Aussage. Der Herr ist Friede, gerade als Gideon zum Krieg gerufen ist. Dieser Satz ist genug, die ganze Friedensbewegung. Psst. Der Herr ist Friede, gerade als der Herr ruft zum Krieg, ein streitbarer Held. Nicht wahr? So deutlich hier. Es klingt wie ein ungeheuer Widerspruch. Der wird kommen, zu kämpfen mit dem Schwert gegen die Feinde und da sagt er nicht, der Herr als der Kriegs... Der Herr Gott, Sebaoth, der Kriegskämpfende, sondern der Herr ist Friede. Das bedeutet, der Herr wird an sein Ziel kommen. Amen. Wir beten. So viel wie der Sand am Meer hast du uns versprochen, o Herr, dein Volk Israel. Aber jetzt höre ich nur, wie die Wellen ihren schärferen Sinn klagen. Wann werden wir, wie du versprochen hast, wie die Sterne am Himmel, nur glänzen, als deine erlösten Kinder zu dir kommen? Amen.
Wir wollten um 11:11 dran denken an das Besondere von New Age. In 5 Minuten geht, reicht das?
Was passiert in 5 Minuten?
Ja, wenn Sie 5 Minuten Netz brauchen für die Bücher, reicht das?
Das Ansagen 2 Minuten.
Okay.
Ja, ich bringe immer Bücher mit. Meine Mutter hat mir gesagt, wir kämpfen mit den Fäden und nicht mit dem Faust. Manchmal leider müssen wir, wie in Israel heute, auch mit dem Schwert kämpfen. Das beste Buch, was ich dabei habe, ist Alle Lande sind seine Ehre voll. Es ist das beste Buch, weil es sicherlich das umfassende und geht im gesamtbiblischen Rahmen, wie ich versuchte auch heute, von zentralen Themen der Bibel. Das interessanteste Buch ist endzeitlich, weil es vorzeitig ist. Die Urgeschichte der Menschheit, unsere Geschichte, in wen ich zeige, wie die Endzeit wie der Vorzeit ist und wie der Vorzeit von Sündenfall bis Babelsturm wie der Endzeit ist. Dazu habe ich 3 Kunstbücher. Kunst als Verkündigung. Ich habe mit großen Kunsthistorikern in New York, mit Horst Janssen unter anderem studiert. Sie haben mich gelernt zu sehen. Und die Bibel ist zu sehen, diese Bilder. Weizendroschen im Keller und solche Sachen. Man lernt zu sehen, denn die Bibel redet durch Wort und Bild und sie sind eine unzertrennliche Einheit. Diese Bilder sind wunderbar von der St. Johannes-Druckerei, die haben wunderbare Kunstdrücke. Eine ist Caspar David Friedrich, der geheimnisvolle Gegenwart Gottes, ein tiefer und bewusster lutherischer Christ. Der zweite ist Rembrandt, ein Rembrandt-Band. Und die dritte, was ich glaube, die beste, ist von Alte Meister 15. bis 17. Jahrhundert. Alle diese Bücher sind da. Wassel hat sein letztes Werk jetzt geschrieben. Seine Fürchen sind müde und er hat mir gesagt, jetzt geht er in Ruhestand, mein Dacke Wastel. Er hat sein Buch jetzt Tipps für Taps geschrieben, ein seelsorgerliches Buch, auch für Seelsorge geschrieben, ein merkwürdiges seelsorgerliches Buch für seinen tibetanischen Schneehundfreund Taps, der gegenüber wohnt. Ich habe dabei die einzige Zeitschrift in deutscher Sprache für bewusste christliche Literatur. Wer kennt Ambo? Das ist ein Ambo. Wer kennt Ambo? Gucken Sie das an. Viele dieser Bücher sind wesentlich verbilligt, denn ich darf das als Zuhörerpreis verkaufen. Wie ich immer sage, das sind für die Zuhörer. Es ist jetzt Froh, dass man einschläft bei meinen Vorträgen. Wir schauen, wie das morgen Abend geht, ja? Aber wer eingeschlafen hat, muss Vollpreis bezahlen.
Okay. So. Okay.